HR Info. Corona kompakt am Montagnachmittag.
Seit vorvergangenem Wochenende dürfen Menschen nur noch zu zweit unterwegs sein, außer sie leben zusammen in einem Haushalt, wie Familien oder eben auch eine WG. Und das fällt vielen nicht leicht in diesen Tagen, in denen die Sonne scheint und manchen beim Homeoffice auch einfach die Decke auf den Kopf fällt. Unsere Reporterin Nina Michalk hat sich umgehört, wie und ob die neuen Corona-Regeln eingehalten werden in Hessen. Und sie hat uns erstmal geschildert, wie die Resonanz ist.
Also von Nord nach Süd in Städten wie Kassel, Frankfurt, Darmstadt eigentlich gut. Im Großen und Ganzen werden die Regeln eingehalten. Klar, es gibt immer ein paar Uneinsichtige, die dann zurechtgewiesen werden müssen. Zum Beispiel in Kassel hat die Polizei ist immer wieder eingeschritten, weil Leute dann doch in Gruppen zum Biertrinken sich versammelt haben oder weil sie Tische und Stühle von Restaurants gekapert haben, die eigentlich abgesperrt waren. Dort hat auch der Oberbürgermeister in einem offenen Brief nochmal an alle appelliert, die Nerven zu behalten und hat allen gedankt, die es jetzt schon tun. Und in Frankfurt sieht es ähnlich aus. Grundsätzlich ist die Stadtpolizei zufrieden. Und wenn es zu bunt wird, wie zum Beispiel am Metzlerpark am Mainufer, das ist ein ziemlich kleiner Park und da hatten sich am Samstag so viele Menschen drin versammelt, da hat die Polizei den Park einfach mal mit Durchsagen räumen lassen.
Von Orten im Rheingau wie Österreich-Winkel, Eltville oder Rüdesheim hört man aber anderes. Klar, die Leute sind vor allem am Samstag eben rausgefahren, als es wirklich richtig warm war, der erste warme Frühlingssamstag. Wie die Lage dort ist, hat uns dann auch nochmal Nina Michalk beschrieben.
Der Rheingau ist tatsächlich ein echter Problem-Hotspot, weil eben logisch, man möchte raus, man möchte spazieren. Das ist ja auch das Einzige, was man eigentlich so gerade machen kann. Und die Bürgermeister, ich habe mit einigen gesprochen, die schlagen wirklich Alarm. Also Eltville hat jetzt nach dem Ansturm am Wochenende erstmal die ganzen Parkplätze für Besucher gesperrt. Der Bürgermeister meinte, die Leute kamen an und sind dann auch nicht wandern gegangen, also weggelaufen, sondern alle haben ihren Picknickkoffer rausgeholt und haben sich dann da hingesetzt. Und die Ordnungspolizisten, die machen schon ganz viele Überstunden und kommen trotzdem mit dem Ermahnen überhaupt nicht hinterher. Und in Rüdesheim sieht es genauso aus. Massenhaft Ausflügler aus Frankfurt, Offenbach, dem Main-Kinzig-Kreis. Die Gemeinde hat allein 100 Strafzettel nur für wildes Parken verteilt. Und der Bürgermeister war dann dort selbst im Einsatz, hat zum Beispiel die Picknicker am Niederwalddenkmal ermahnt und weggeschickt. Aber er hat dann gehört, als er weg war, war dann auf einmal die Wiese auch schon wieder komplett voll. Und nächste Woche soll es warm werden, dann kommt Ostern. Und er hat wirklich Bedenken, dass er in Rüdesheim für Ordnung sorgen kann. Und der Bürgermeister appelliert an alle, bitte, bitte zu Hause bleiben, weil die Rüdesheimer, die brauchen ihre Spazierwege ja auch selbst. Ja, die wollen ja auch raus. Und er sagte schon, also wenn das nicht klappt, wenn wieder so ein Ansturm auf ihn zurollt, dann wird er in Rüdesheim einfach die Straßen sperren.
Nina Michalk über die Ausgehbeschränkungen in der Corona-Krise und wie die so allgemein eingehalten werden oder hier und da eben auch nicht, wie zum Beispiel im Rheingau. Wo waren Sie in den letzten 24 Stunden? Eine beliebte Frage in Krimis, aber wenn Sie das mal so spaßeshalber für sich selbst beantworten wollen, dann merken Sie ganz schnell, wie schwierig das ist, sich an alles zu erinnern, alle Menschen aufzuzählen, denen Sie begegnet sind. Und jetzt machen wir das mal nicht nur für gestern, für 24 Stunden, sondern für die vergangenen 2, 3, 4, 5 Tage. In der Corona-Krise ist das enorm wichtig, um festzustellen, mit welchen Menschen ein Infizierter zum Beispiel Kontakt gehabt hat. Leichter ginge sowas mit Handydaten, die man dafür nutzen könnte. Die Ermittler zeigen, wo wir überall waren und auch wie lange. Viele asiatische Staaten machen das, die nutzen die Handydaten ihrer Bürger schon intensiv, um nachzuverfolgen, wer sich bei einem Infizierten angesteckt haben könnte. Auch in Deutschland könnte das bald soweit sein, dass Handys deswegen getrackt werden. Marcel Hiberlein dazu aus Berlin.
Gesundheitsminister Spahn hätte das Handy-Tracking am liebsten schon längst in Gesetzesform gepresst. Sein Entwurf hätte wahrscheinlich dazu geführt, dass der Staat Funkzellendaten auswertet. Heißt, wenn ein neuer Corona-Infizierter feststeht, hätte der Staat abgeglichen, wer sich vorher mal mit dem Handy in dieselbe Funkzelle eingeloggt hatte. Und dann hätte der Staat diese Menschen warnen können. Die SPD aber legte ihr Veto ein. Datenschutz, Eingriff in Grundrechte. Das waren die Kritikpunkte. Und viel gebracht hätten die Funkzellendaten eh nicht, sagt auch Linus Neumann vom Chaos Computer Club. Denn nur, dass zwei Menschen in derselben Funkzelle eingewählt sind, das heißt noch nicht viel.
Denken Sie an ein Berliner Mehrfamilienhaus, da hätte ich sofort 80 bis 100 Kontakte nach einer solchen Messmethode, obwohl ich mit den meisten Menschen überhaupt nichts zu tun habe.
Die Grundidee ist damit aber nicht vom Tisch. Spahn will nachbessern. Und auch Innenexperte Armin Schuster von der CDU sieht Handy-Tracking als eine von drei Strategien, um die Ausbreitung des Virus zu bekämpfen.
Der Lockdown, also das Einschränken der Kontakte, die wir schon machen, Das zweite ist testen, 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 da wollen wir ausbauen. Und das dritte wäre eben dieses Handy-Tracking. Wenn da alle mitmachen würden, aber freiwillig, könnten wir eine enorme Wirkung erzielen. Südkorea zeigt das, die hatten genau diese Strategie.
Freiwillig, das könnte das Schlüsselwort werden. Wenn der Staat also nicht einfach alle Daten abgreift, sondern jeder Bürger selbst entscheiden kann, ob er sie zur Verfügung stellen will. Sogar Linus Neumann vom Chaos Computer Club glaubt, es gibt technische Möglichkeiten, Gesundheitsschutz und Datenschutz gleichzeitig hinzukriegen.
Mit einer Bluetooth-basierten Methode, wo Geräte, die sich etwas länger näher sind, sich darüber austauschen und anonymisiert diese Daten speichern, ist es eben möglich, über längere Wochen alle Kontakte zu sammeln, ohne dass dieser Datensatz für die Person, die den Datensatz speichert, oder auch eine Person, die diesen Datensatz stiehlt, von irgendeinem Informationswert wäre.
Also nicht Standortdaten speichern, sondern über Bluetooth nur aufzeichnen, wie weit andere User von mir weg gewesen sind. Auch Anke Domscheit-Berg, Digitalexpertin der Linken, könnte sich eine solche App gut vorstellen, die möglichst sparsam im Umgang mit Daten ist. Trace Together, eine App aus Singapur, könnte für die deutsche Lösung eine Grundlage sein, erklärt Domscheit-Berg. Ein Konzept, das sich sehr ähnlich anhört, hat das Robert-Koch-Institut vor 2 Wochen angekündigt. Auch der Bundesdatenschutzbeauftragte soll bei der Entwicklung der App eingebunden werden. Bliebe dann noch die Frage, wie man möglichst viele Menschen dazu kriegt, die App auch zu benutzen.
Werden bald auch unsere Handys getrackt, um rauszufinden, wer mit wem Kontakt gehabt hat in der Corona-Krise? Gut möglich, aber das ist noch nicht ganz zu Ende diskutiert in der Politik.
HR Info. Corona kompakt. Die Zusammenfassung des Tages.
Christian Drosten dürfte mittlerweile einer der bekanntesten Menschen in Deutschland sein. Der Virologe von der Charité in Berlin, der die Corona-Tests mitentwickelt hat und seit Wochen zusammen mit den Kollegen von NDR Info einen Podcast macht zu Corona. Jeden Tag wird sehr viel gehört in Deutschland. Und diesen Podcast senden wir übrigens auch ab heute immer abends um 7:30 bei uns in HR Info. Und der zeigt sehr gut, dass dieses Virus eben noch neu ist und jeden Tag auch die Wissenschaft, auch die Virologen noch dazulernen. Genauso gibt es auch jeden Tag offizielle Neuigkeiten vom Robert-Koch-Institut und beides wertet unsere Kollegin Julia Hummelsieb für uns aus, regelmäßig seit Wochen schon, und stellt es zusammen in ihrem Corona-Kompakt.
Italienische Verhältnisse könnten auf uns zukommen. Davor warnte der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, am Wochenende im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Eine Warnung, die von Wieler in den vergangenen Wochen eigentlich immer kam, sobald er öffentlich sprach. Etwa in der letzten Pressekonferenz des RKI am vergangenen Mittwoch.
Wir stehen am Anfang dieser Epidemie.
Das Robert-Koch-Institut verzeichnet heute, Stand 0 Uhr, insgesamt rund 57.300 bestätigte Corona-Fälle in Deutschland. Die meisten Infizierten sind zwischen 35 und 59 Jahre alt. Das Durchschnittsalter liegt bei 48 Jahren. Dass die Covid-19-Fälle in Deutschland vergleichsweise jung sind, erklärt Christian Drosten, Leiter der Virologie der Berliner Charité, damit, dass in Deutschland bislang sehr viel getestet wurde und so auch milde Fälle erkannt wurden.
Das ist in anderen Ländern viel älter. Aber diese Nachweisfrequenz, also die Fähigkeit zu diagnostizieren und das Durchschnittsalter, die hängen direkt miteinander zusammen. Wenn wir jeden testen können, dann testen wir auch die milden Fälle. Und wer sind die milden Fälle? Das sind die Jüngeren im Durchschnitt.
Doch das ändert sich nun nach Ansicht von Drosten, da mit den steigenden Fallzahlen auch die Tests künftig strategischer eingesetzt werden müssten. Vor allem also medizinisches und Pflegepersonal und Risikopatienten getestet werden müssen. Das sei auch ein Grund, warum die bundesweite Sterberate steigen werde. Derzeit liegt sie laut Robert-Koch-Institut bei etwa 0,7% aller Fälle. Insgesamt sind laut hessischem Sozialministerium in Deutschland bislang 455 Menschen mit positivem Coronavirus-Test gestorben. 14 Todesfälle sind in Hessen gemeldet. Laut RKI sind etwa 9 von 10 Toten älter als 70 Jahre. Gut 11% aller Erkrankten in Deutschland müssen sich im Krankenhaus behandeln lassen. Noch aber warten die Krankenhäuser vielerorts auf die große Welle der Patienten, auch in der Berliner Charité, erzählt Virologe Drosten.
Falls es wirklich so kommen sollte, dass es nicht uns überflutet, diese Welle, dann wird es natürlich auch zu dieser allgemeinen alten Auffassung kommen, there is no glory in prevention, also kein Ruhm in der Verhinderung von Krankheiten. Und da muss man schon in diesen Tagen auch immer darauf hinweisen, dass ein Blick ins Ausland da auch helfen kann, in Spanien und in Italien. Man muss da nur mal hinschauen, was passiert. Und man muss auch in den kommenden Wochen in die USA schauen, was passiert. Wenn in einem System mit einer uns vergleichbaren Hochleistungsmedizin auch nur über ein paar Wochen zu spät Maßnahmen eingeleitet werden.
In Hessen sind aktuell 3.100 Infizierte gemeldet. Hochgerechnet auf 100.000 Einwohner sind das 49 Infizierte seit Beginn der Fallzahlerhebung. Hessen liegt da bundesweit unter dem Durchschnitt. Für Gesamtdeutschland kommen 69 Infizierte auf 100.000 Einwohner. Die Tendenz ist steigend. Daher sei es von der Bundesregierung richtig, bis zum 20. April zu warten, um erstmals über die Ausgeh- und Kontaktbeschränkungen nachzudenken, meint Virologe Drosten.
Diese Maßnahmen sind ja jetzt erst seit, sagen wir mal, ungefähr einer Inkubationszeit überhaupt in Kraft. Und die sind ja nicht schlagartig in Kraft getreten. Das heißt, das Ganze musste sich doch auch erst noch für ein paar Tage einüben. Und deswegen ist es genau richtig, jetzt sich einmal zu etwas bekennen, und zwar gemeinschaftlich zu sagen, dass es ein gewisses Datum gibt, bis zu dem wird erstens beobachtet und aus den Beobachtungen wird dann auch wirklich etwas Belastbareres abgeleitet. Und dann können wir auch Nachkorrigierungen im Detail anstellen.
Drosten pflichtet da dem Robert-Koch-Institut bei, das, wie auch Bundeskanzlerin Angela Merkel zuletzt in ihrem wöchentlichen Videopodcast am Wochenende, zu Geduld mahnt, bis sich aus den Zahlen zum Coronavirus ablesen lässt, ob die aktuellen Regeln die Ausbreitung des Virus verlangsamen.
Niemand kann heute mit gutem Gewissen sagen, er wisse, wie lange diese schwere Zeit anhält. Ich muss Sie bitten, seien Sie geduldig. Noch geben uns die täglichen Zahlen der Neuinfektionen leider keinen Grund, nachzulassen oder die Regeln zu lockern.
Geduld also, bis sich die Zahl der bundesweit Infizierten weniger schnell verdoppelt. Derzeit dauert das laut Johns Hopkins Universität in den USA in Deutschland 5,5 Tage. Um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten aber, will die Bundesregierung eine Verdopplungszeit von 10 Tagen erreichen. Erst dann könne man darüber nachdenken, die Maßnahmen zu lockern. Alexander Kekulé, Leiter der Mikrobiologie am Uniklinikum in Halle, denkt im Interview mit dem MDR schon mal darüber nach, was das für jüngere Bevölkerungsgruppen bedeuten kann, vor allem für Kinder.
Wenn man natürlich jetzt mal sagen würde, diese Gruppe, die also am wenigsten gefährdet ist oder fast überhaupt nicht gefährdet ist, wenn man die schon mal so nach und nach durchimmunisieren würde, indem eben dann irgendwann die Schulen wieder auf sind und die Kindergärten. Das Ganze natürlich immer nur in einer Situation, wo wir nicht mehr die exponentielle Ausbreitung haben. Da wäre das eigentlich ganz vernünftig, weil wir diese Menschen würden uns ja dann auch letztlich davor schützen, dass die Krankheit sich wie ein Lauffeuer ausbreitet, weil mal so praktisch gesprochen, wenn alle Kinder das schon mal hatten und gesund und immun sind, dann können sie auch ihre Großeltern nicht mehr anstecken.
Derzeit sind weniger als 1% aller bestätigten Corona-Fälle Kinder im Alter zwischen 5 und 14 Jahren. Statistisch haben sie sehr selten schwere Krankheitsverläufe. Sie könnten also zur sogenannten Herdenimmunität beitragen, die laut Experten erreicht ist, wenn zwischen 60% und 70% der Bevölkerung das Virus überstanden haben. Ab diesem Prozentsatz gehen Experten davon aus, dass das Gesundheitssystem nicht mehr durch Covid-19-Erkrankte überlastet wird. Dafür müsste allerdings ein Teil der Infektionen bewusst zugelassen werden, so Kekulé.
In dem Sinn, dass man eben nicht 100% alles absichert, sondern die Absicherung hauptsächlich auf die Risikogruppen konzentriert und bei den anderen dafür sorgt, dass die Zahl der Infektionen niedrig bleibt, aber eben es nicht perfekt macht. Das hätte eben den Vorteil, dass man tatsächlich durch diese langsame Durchimmunisierung verhindert, dass es einen großen Ansturm auf Krankenhäuser gibt, weil das dann über längere Zeit verteilt wäre. Und das ist ein Verfahren, was, glaube ich, eigentlich der einzige Weg ist, weil die Alternative wäre, wirklich passiv zu warten, bis der Impfstoff kommt. Und das kann ja keiner versprechen, wann es genau ist.
Denn bis ein Impfstoff gegen das Coronavirus gefunden und zugelassen ist, kann es laut Robert-Koch-Institut noch etwa bis zum Frühjahr 2021 dauern.
HR Info. Corona kompakt. Am Montagnachmittag.
Anfangs hat es ja viele Menschen gegeben, die Corona mit der Influenza, mit der Grippe verglichen haben, die auch jedes Jahr viele Menschen umbringt. Aber mittlerweile haben doch die allermeisten den Unterschied erkannt. Und der liegt vor allem darin, dass Corona neu ist und es deswegen noch keinen Impfstoff dagegen gibt. Und darüber hinaus gibt es noch eine ganze Reihe andere Unterschiede. Nach allem, was man bisher weiß, gilt Corona als ansteckender und auch tödlicher als die Grippe. Und weil dieses Virus neu ist, ist noch kaum jemand dagegen immun, weshalb es eben jetzt eben auch so schnell die Runde macht. Die allermeisten haben das jetzt verstanden, vor allem die allermeisten Entscheider und Politiker auf der Welt, aber offenbar nicht der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro. Für ihn ist Corona nur sowas wie eine kleine Grippe. Größere Beschränkungen in Wirtschaft und Gesellschaft sind für ihn deshalb nicht notwendig. Stattdessen trifft er sich selbst weiter in Gruppen. Gestern hat er gesagt, das Virus ist hier, wir werden ihm begegnen müssen. Begegnet ihm wie Männer, nicht wie Jungs. Und er sagt das, obwohl sich in Brasilien immer mehr damit infizieren und auch an Corona sterben. Darüber habe ich vorhin schon mit Ivo Marušek gesprochen, unserem Korrespondenten in Südamerika. Hat Bolsonaro Gründe dafür, das Virus zu verharmlosen?
Nein, überhaupt nicht. Also das, was er da als Argumente anbringt, das ist wirklich völlig hanebüchen. Er hat gesagt, naja, wir sind doch in Brasilien, da sind die Leute doch zum Beispiel gewohnt, dass sie in dreckigem Wasser schwimmen. Also die Brasilianer sind so hart im Nehmen, denen kann doch so ein Virus nichts anhaben. Und außerdem sind wir ein tropisches Land, da hat das Virus sowieso keine Chance. Es sind natürlich alles Argumente, wo jeder Fachmann, jeder Arzt die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, was redet dieser Mann für einen Unsinn?
Wie schlimm ist es denn bisher für die Brasilianer? Haben die hohe Infektionszahlen in ihrem Land?
Noch nicht. Also die letzten Zahlen sind 4.300 Infizierte und 120 Todesfälle durch das Coronavirus. Also das ist noch wesentlich weniger als in Deutschland und in den Nachbarstaaten. Da ist Brasilien einfach ja in der Entwicklung einige Zeit hinterher sozusagen. Aber das Problem ist ja ein anderes. Das brasilianische Gesundheitssystem ist jetzt schon eigentlich immer am Rand des Zusammenbruchs mit den normalen Krankheiten, mit den normalen Tropenkrankheiten, die hier auftreten. Zum Beispiel zuletzt Denguefieber ist ein Riesenproblem. Also da sind keine Reserven mehr im System. Und bis jetzt sind das im Wesentlichen auch Leute, die aus Europa oder aus Asien von Reisen, also eher die, naja, sagen wir mal, wirtschaftlich besser gestellten. Was da erst passieren soll in Brasilien, wenn das Virus sich stärker in den Favelas, in den armen Vierteln ausbreitet, wo die Menschen dicht auf dicht gedrängt leben und wo es oft gar kein fließendes Wasser gibt, wo also allein schon die Idee, man müsste sich ständig die Hände waschen und man könnte die einzelnen Familien voneinander isolieren. Also es ist völlig unvorstellbar, wie man das dann noch in den Griff bekommen will. Deswegen auch die große Sorge vieler Experten, wenn in Brasilien überhaupt nichts unternommen wird.
Brasilien ist politisch ähnlich strukturiert, wie wir das von Deutschland kennen. Also es gibt einen Bund, dann kommen Bundesstaaten, dann die Kommunen. In den Bundesstaaten regieren Gouverneure. Folgen die denn den Ideen ihres Präsidenten?
Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, es gibt ja jetzt einen regelrechten Aufstand von den Gouverneuren, oder zumindest von vielen Gouverneuren. Es gibt viele, die jetzt eigenmächtig für ihre Bundesstaaten Ausgangsbeschränkungen erlassen haben. Ganz wichtig zum Beispiel São Paulo, der größte Bundesstaat Brasiliens. Viele Bürgermeister haben auch Ausgangssperren erlassen. Aber ja, da wird jetzt auf offener Bühne gestritten. Der Präsident Jair Bolsonaro hat gesagt, diese Gouverneure, die sind Wahnsinnige, die wollen unsere Wirtschaft kaputt machen. Brasilien darf aber nicht zum Stillstand kommen und ich überlege mir jetzt mal, ob ich nicht ein Dekret erlasse, dass alle diese Ausgangssperren, die von den Gouverneuren erlassen worden sind, ja, dass die wieder abgeschafft werden. Das ist im Moment der Streit auf offener Bühne.
Kann Bolsonaro die Gouverneure am Ende zwingen, Schulen wieder aufzumachen zum Beispiel?
Er könnte schon mit einem Dekret sagen, lasst eure Beschränkungen mal sein. Die Frage ist wirklich, was dann passiert. So eine Situation hat es dann auch noch nicht gegeben, dass hier wirklich Bund und die einzelnen Teilstaaten völlig gegeneinander arbeiten.
Also die arbeiten schon mal gegeneinander, aber wie ist es mit den Brasilianern selbst? Wie stehen die zu der Haltung ihres Präsidenten?
Ja, auch dieses Land ist sehr tief gespalten. Es gibt große Unmutsbekundungen. Also jeden Abend stellen sich inzwischen Leute mit Töpfen und Topfdeckeln auf die Balkone und schlagen Lärm. Das ist so, ja, fast so eine südamerikanische Tradition. Wenn man unzufrieden ist mit der Regierung, schlägt man mit Töpfen Lärm. Das passiert jeden Abend. Es gibt aber auch Bolsonaro-Anhänger, die finden das richtig cool, was ihr Präsident macht. Also es gab Autokorsos im Süden von Brasilien, wo einzelne Bürgermeister beschlossen haben, ich habe keine Lust mehr auf die Beschränkungen. Die Shopping-Center, die Malls, die sollen jetzt wieder aufmachen. Und das wurde mit Korsus gefeiert. Diese Reaktion gibt es auch, also völlig uneinheitlich.
Ivo Marušek, unser Korrespondent für Südamerika. Wir haben gesprochen über Brasiliens Präsidenten Jair Bolsonaro. Der glaubt übrigens, wegen seiner athletischen Vergangenheit könne das Coronavirus ihm selbst nichts anhaben. Er hält viele der Vorsichtsmaßnahmen für übertrieben. Seine Landsleute sehen das allerdings zu einem großen Teil anders. die Hilfszahlungen, die Soforthilfen, die jetzt beantragt werden können von Selbstständigen und Unternehmern in Hessen und auch vom Bund. Solche und ähnliche Hilfspakete sind ja gerade schon viele geschnürt worden. Da sind eine Menge Gesetze sehr schnell verabschiedet worden. Genauso gibt es ja jetzt in der Corona-Krise zum Beispiel auch Regelungen für Unternehmen, durch die sie ihre Miete später zahlen können und nicht jetzt immer ganz pünktlich wie vereinbart, wenn sie zum Beispiel ihre Läden zumachen müssen. Also um die Gewerbemieten geht's da. Das war allerdings eher gedacht für kleine Läden, der Friseur um die Ecke, die kleine Boutique, die jetzt zumachen mussten wegen der Corona-Pandemie. Was ist aber, wenn dieselbe Regelung jetzt auch Großkonzerne wie Adidas nutzen und keine Ladenmiete mehr zahlen wollen in ihren riesengroßen Geschäften in den großen Innenstädten in Deutschland? Sollte das Gesetz nachgebessert werden? Die Debatte läuft dazu auf jeden Fall. Aus Berlin dazu Markus Sambale.
Mit ihrer Ankündigung, Mietzahlungen zu stoppen, haben große Konzerne wie Adidas, Deichmann und H&M Protest ausgelöst. Und sie haben eine politische Debatte ausgelöst, ob das Vorgehen dem Geist des Corona-Hilfspakets der Bundesregierung entspricht. Der Sprecher des Justizministeriums, Marius Leber, betonte hier in Berlin, dass die Konzerne später einmal genau belegen müssen, dass sie heute in einer Klemme stecken.
Die Mieter müssen es erstmal nicht nachweisen, aber im Rahmen einer gerichtlichen Überprüfung glaubhaft machen, dass sie aufgrund der allgemeinen Corona-Situation oder aufgrund der Zahlungsschwierigkeiten eben die Miete nicht entrichten konnten.
Aus der Opposition kommt Kritik an der Regelung, etwa vom AfD-Abgeordneten Stefan Brandner.
Wir hatten vorausgesehen, dass die Vermieter benachteiligt werden in der jetzigen Situation oder in der jetzigen Konstellation und wollten in das Gesetz einfügen, dass die Glaubhaftmachung der Corona-bedingten Nichtzahlungsfähigkeit des Mieters bereits bei Nichtleistung und nicht erst in einem späteren Prozess eingeführt werden sollte.
Die AfD habe sich damit aber nicht durchsetzen können. Auch bei den Grünen Zweifel, ob die Regelung zum Aufschub von Mietzahlungen ausgereift ist, Parteichef Robert Habeck.
Andere scheinen sich das zunutze zu machen, maßgeblich große Konzerne, die im letzten Jahr noch Milliardengewinne gemacht haben, die mit den drei Streifen. Und so war es natürlich auch nicht gemeint. Also ausgenutzt werden darf es auch nicht. Kann sein, dass man sowohl an die Stundungsfrage wie auch an die Regeln zur Mietstundung noch mal ran muss.
Aus dem Justizministerium hieß es heute allerdings, derzeit seien keine Änderungen des Gesetzes geplant. Linken Parteichef Bernd Rieksinger geht mit seiner Forderung noch viel weiter und verlangt eine klare Unterscheidung zwischen großen Unternehmen und Menschen, die durch die Corona-Krise in Existenznot sind.
Ich finde, dort müssen Regelungen getroffen werden, dass die Menschen nicht in die Armut gestürzt werden, weil sie ihre Miete nicht bezahlen dürfen. Das Motto muss gelten, wer keinen Lohn bekommt und kein Einkommen hat, muss auch keine Miete bezahlen müssen. Und das darf nicht für große Konzerne gelten.
Die Chefs der großen Unternehmen wie Adidas, Deichmann und H&M warben heute um Verständnis für ihr Vorgehen. Sie versprachen, es gehe ihnen ja nur um einen Aufschub von Mietzahlungen und darum, gemeinsam mit den Vermietern Lösungen zu finden.
So manches Gesetz, das in den vergangenen Wochen in der Krise übers Knie gebrochen worden ist, hat dann offenbar doch ein paar Schwachstellen, wie jetzt die Debatte rund um Ladenmieten zeigt, die Adidas und andere nicht mehr zahlen will, weil die Geschäfte zu haben.
HR Info. Corona kompakt. Am Montagnachmittag.